Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Na dann hinein, letzte Folge vor der Sommerpause. Natürlich, natürlich mit ihm. Er kämpft gegen Wolf, Schwarzbär, Wildschwein und Schlange, schlägt sich durch die Wälder Serbiens auf dem Weg nach Belgrad. Hallo oder, wie sagt man so schön, Stravo an Tino Meyer.
Stravo Jens, das klingt so, als würdest du mich als Partisanenkämpfer vorstellen. Dabei bin ich doch nur auf Wanderung oder Pilgertour, wenn's wie du möchtest.
Die beliebte Landsfrage lautet ja immer, wo erwische ich dich?
Du erwischst mich heute, da muss ich immer mich genau konzentrieren, weil es ist nicht so einfach zu sagen wie Novi Sad oder so oder Belgrad, sondern in Velika Remeda. Das ist ein wirklich kleines Dorf mitten im Wald, jetzt mal grob gesprochen zwischen Novi Sad, also eigentlich hinter den Stadtgrenzen von Novi Sad, zwischen Novi Sad und Belgrad. Wir sind also ungefähr 70, 80 Kilometer vor Belgrad inzwischen.
Also das Ziel ist quasi greifbar, fühlbar?
Das ist ungefähr so, wenn du zwei, drei Spieltage vor Schluss im Plan liegst und das Ding jetzt eigentlich nur nach Hause bringen musst, aber wirklich jede Etappe, Spiel für Spiel, Etappe für Etappe konzentriert angehen musst, nicht, dass noch was dazwischen kommt. So ist es also ein bisschen, wenn du mal eine Fußballanalogie willst.
Also fühlt ihr euch so ein bisschen wie Dynamo Dresden vorm Sandhausen-Heimspiel? Um gleich mal wieder so einen kleinen Sandhausen-Schub reinzubringen.
Ja, um mich gleich wieder zurückzuholen, nicht jetzt hier und jetzt, sondern ins Dresden und Fußball. Ja, genau so ist es. Wir haben heute die Etappe nach Ingia, steht heute vor uns. Das ist praktisch, ja, es ist eine lösbare Etappe, aber du musst konzentriert sein. Du musst dein Zeug machen und dann ist es auch zu schaffen. Ich glaube, ein paar 20 Kilometer sind es heute.
Und so eine Etappe sollte man natürlich mit einem guten, klassischen serbischen Frühstück beginnen. Ich habe mal geguckt, wie so ein klassisches serbisches Frühstück aussieht. Deftig, herzhaft und ziemlich nahrhaft. Nichts für Low-Carb-Fans, aber ein Traum für einen Tag, wenn man Kraft braucht. Wichtig ist das Zusammenspiel aus Brot, Käse, Eiweiß und eventuell Eiern. Und es ist ohne großen Schnickschnack. Also keine Croissants, kein Müsli, sondern ehrliches, rustikales Essen. Und in manchen Gegenden gibt's auch Rakia, also den Pflaumenschnaps. Vor allem nach Festen oder auf dem Land. Kannst du das alles bestätigen?
Also ich kann mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar vier Fünftel, also eigentlich fast alles, kann ich exakt so bestätigen. Es ist an dem. Und das passt auch. Die Schnaps-Sache fand ich jetzt sehr interessant, weil die Gastgeberin, die uns hier dieses Ferienhaus, wo ich gerade bin, zur Verfügung gestellt hat, die hat dann gestern Abend für uns gegrillt, deftige Grillplatte. Es gab auch ein Bier dazu und es gab auch natürlich was Durchsichtiges, was auch die Leber nicht sieht, wie wir in Deutschland so schön sagen. Und da sagte sie, wir sollen doch so einen Schnaps auch früh trinken. Das würde man hier schon so machen. Einfach einen kleinen. Und da haben wir gesagt, ey, wir müssen ja dann aber noch laufen. Da sagt die, nee, nur einen kleinen. Das würde man so machen. Direkt nach dem Aufstehen einfach mal, keine Ahnung, einen wirklichen kurzen ziehen. Und dann hat sie uns die Flasche dagelassen. Ich bin gespannt, ob wir das dann noch machen. Ich glaube eher nicht.
Ach, du hast doch noch keine hinter die Binde gekippt.
Heute noch nicht. Nein, wenn ich heute krumm rede, liegt es daran, dass ich hier generell wenig rede und dass mir praktisch ich nicht die Wörter verloren habe, aber erst mal wieder zur Sprache finden muss. Das war jetzt fast schon philosophisch.
Spätestens am Donnerstag, wenn deine Frau nach Belgrad reist, da solltest du auf jeden Fall wieder reden.
Werbung.
Ihr solltet euch auf jeden Fall das Pfingstwochenende fett im Kalender vormerken. Vom 6. bis 8. Juni steigt wieder das legendäre Radeberger Bierstadtfest. 3 Tage lang Bühnenprogramm, Musik für jeden Geschmack, Highlights für Kinder, gutes Essen und natürlich frisch gezapftes Radeberger Pilsner. Mit dabei Jolly Jumper, Paulina Wagner, Sascha Aust und Friends, das legendäre Bierfassrollen am Samstag und vieles, vieles mehr. Der Eintritt natürlich frei. Also Familie oder Freunde schnappen, vorbeikommen und gemeinsam in Radeberg feiern. Alle Infos gibt's auf bierstadtfest.de. Wir sehen uns in Radeberg. Wir machen ja heute so eine kleine Saisonzusammenfassung. Die haben wir schon in der Vorwoche aufgezeichnet, um einen gemeinsamen Termin zu finden. Da war noch nicht ganz klar, dass es den ersten echten Neuzugang gibt. Denn Christoph Daferner ist ja auch ein Neuzugang quasi, weil der wurde ja verpflichtet und gekauft vom 1. FC Nürnberg. Aber nur so ein Medium-Neuzugang, weil der war ja schon letzte Saison da. Jetzt gibt es den ersten richtigen. den Alexander Rosipal vom FC Hansa Rostock, Verteidiger, Linksverteidiger, 37 Spiele zweite Liga, 114 Drittligapartien, hat vor Rostock auch schon, na klar, in Sandhausen, in Münster beim SV Waldhof Mannheim gespielt, ist in Stuttgart und Hoffenheim groß geworden. Ja, und wird sich wohl jetzt mit Sascha Riesch auf der linken Außenbahn, auf der linken Verteidigerposition um den Stammplatz ranken.
So sieht es aus. So habe ich das auch interpretiert. Und das Erste, was ich jetzt, ich habe die Meldung hier erhalten, ich glaube, ich auf der Dynamo-Homepage habe ich es gelesen. Also Position ist die erste Frage, welche Position? Zweite Frage, wie alt ist er? Und die dritte Frage, die ich mir jetzt immer stelle, ich nenne es jetzt die Patrick-Franz-Frage. Das ist, wie viele Zweitligaspiele hat er? Weil Patrick hat ja in unserer Folge gesagt, Dynamo sollte jetzt erfahrene Spieler holen und hat dann als Orientierungsmaß 40 Zweitligaspiele genannt. Und da wieder fand ich, dass der Sportfreund Rosipal mit 37 oder 38, was hast du jetzt genau gesagt?
37, liegt da drunter.
Liegt da drunter, aber ich finde, da müssen wir jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst.
Tino, dann würde ich sagen, dann gehen wir rein in unsere launige Runde und starten. Freuen uns sehr, zwei Gäste zu begrüßen. Und ja, diese Runde gab es schon mal vor 3 Jahren. Damals aus einem Anlass, der nicht ganz so schön war aus Sicht von Dynamo Dresden. Damals ist Dynamo Dresden abgestiegen. Und dann haben wir einen Tag später gesagt, wir nehmen mal eine Podcast-Folge zusammen auf. Und ich hatte jetzt die Idee, 3 Jahre später, genau mit dieser Runde, so eine kleine, schöne, feine Saisonbilanz zu machen. Und das Thema ist heute ein wesentlich angenehmeres, denn Dynamo Dresden ist ja, soweit wir wissen, in die 2. Bundesliga aufgestiegen, also wieder zurückgekehrt. Mission completed kann man das Ganze nennen. Wir freuen uns sehr. Ich sage Viva Colonia an den Mann, der für Tag 24 und die Dresdner Morgenpost schreibt, Thomas Nahndorf. Thomas, guten Tag.
Ich grüße euch alle. Hallo.
Schön, dass du dabei bist, Thomas. Und freue mich auch sehr, Lukas Böhme ist in der Runde, schreibt für Kicker und dpa unter anderem. Lukas, ich bin glücklich, dass du heute den Fußball, den Motorsport vorgezogen hast. Guten Tag.
Besondere Anlässe, dann gern.
Und Tino ist uns aus Serbien zugeschaltet, weiterhin. Der kämpft ja mit den serbischen Wildschweinen. Weißt du, was Wildschwein auf Serbisch heißt? Ich habe nochmal geguckt. Divlja Svinja ist das serbische Wildschwein. Willst du uns nochmal erklären von deinem Kampf mit dem serbischen Wildschwein, bevor wir zum Thema Fußball kommen?
Ich musste nicht kämpfen mit dem Wildschwein. Wir haben uns langsam angenähert, das Wildschwein hat uns gesehen und ergriff die Flucht. Ist jetzt die ganz verkürzte Variante. Zugegebenerweise ging uns mal kurz die Muffe, aber nur kurz. Und dann ging das Wildschwein aber. Mhm. Und zur vollständigen Geschichte hört, es war natürlich nicht nur ein Wildschwein, es waren in Summe ungefähr 20 und von ganz klein bis ganz groß. Und ihr wisst, wenn ein Wildschwein Frischlinge dabei hat, ist es besonders gefährlich.
Aber Tino, die essen doch nur Fleisch.
Ich könnte euch dann noch erzählen vom Feldhasen, vom Frosch, von der Schlange, Reiher, Schwan, diverses Getier.
Schlange auch? Also ich gebe ja immer gerne mal zu, dass ich eine Schlangenphobie habe. Welche Schlange hast du denn getroffen?
Der Uli sagte, ich habe ja nicht nur eine Schlangenphobie, ich habe auch von Schlangen keine Ahnung, wobei das eine das andere bedingt. Und Uli sagte, es wäre eine, warte mal, hat er Ringelnatter oder Blindschleiche gesagt? Ringelnatter hat er gesagt, es war eine Ringelnatter. Okay. Und es war aber...
Ist nicht ganz so gefährlich.
Ich glaube, in Serbien gibt es jetzt keine gefährliche Schlange.
Irgendeinen Torjäger, den sie früher die Schlange genannt haben, wird es schon geben in Serbien.
Mit Sicherheit.
Naro, ich will mit dir noch mal ganz kurz reden über unsere Wette. Die große Köln-Wette ist ja eingelöst worden. Also Wettschulden sind Ehrenschulden, das muss man mal sagen. Chapeau. Und viele Dynamo-Fans haben auch gesagt, schön, dass er das gemacht hat. Schön, dass er den Spaß auch mitgemacht hat. Kurz zur Erklärung noch mal. Der Kollege Nahndorf und ich hatten vor dem letzten Spieltag der 2. Bundesliga gewettet. Er hat auf den direkten Aufstieg der SV Elversberg gesetzt. Ich eher auf den 1. FC Köln. Bei jedem Torschrei aus Köln ging es mir noch ein bisschen besser und war ein bisschen freudig erregter, weil ich mir dann gedacht habe, okay, du musst dieses kratzige lila Trikot Gott sei Dank nicht anziehen und damit auf der Tribüne hocken. Und der Kollege Nahndorf kann schön mit so einem gelben Shirt durchs Erzgebirge marschieren.
Erstens muss ich sagen, das ist mein Trikot, das ist nicht kratzig. Ne, das ist mit Pavol gewaschen. Denn zweitens, ja, ich habe es eingelesen heute, ich habe heute genommen, weil ich dachte, heute Vormittag Regen, da sind nicht ganz so viele Leute unterwegs, aber ich habe das nicht ganz so beachtet, dass Aue hat einen Saisonhöhepunkt gegen Mönchengladbach irgendwann Ende Juli und da war heute Kartenvorverkauf. Da haben dann einige schon ganz komisch geguckt, oh, da steht Aue mit einem Dynamo-Trikot an unterm Bus. Aber war alles freundlich, war alles friedlich, sind ja friedliebende Menschen im Gebirge. Ja, und daher ging es problemlos und ich habe meine Wettschuld eingelöst. Ich bin darauf hingewiesen worden, wir sollen doch jetzt nochmal andere Wetten anbieten, aber ich weiß nicht, was du dir noch einfallen lässt, deshalb lass ich es lieber erstmal.
Du, ich starte hier gerne damit, wenn du das Thema jetzt anspielst. Ich kann dir gerne, dann machen wir mal die vier schönsten Vorhersagen vom Kollegen Tino Meyer. Wir starten mal. Diese Vorhersage, die ich dir jetzt anspiele, hat er vor erst wenigen Wochen getroffen.
Ich kann mir nie vorstellen, aber aus den jüngsten Erfahrungen, dass Bielefeld und Dynamo jetzt das Ding so durchziehen.
Tino Meyer vor wenigen Wochen und Tino Meyer auch vor wenigen Wochen?
Ich sage, Energie Cottbus holt sich Rang 3.
Vorhersagen von Tino Meyer. Ein weiterer Fall wäre gewesen, kurz vor der Saison, Stichwort Aufstiegskandidaten.
Sandhausen lacht mich Jens immer aus und ich sage auch dies Jahr wieder Sandhausen.
Klar, mach mit deinem Sandhausen. So. Und dann, wenn wir jetzt schon beim Thema Wetten sind, kommen wir zur besten Vorhersage vom Kollegen Tino Meyer. Und da muss er nämlich auch noch was einlösen. Er hat sich ja zum Sportskameraden Meißner festgelegt, wie viele Tore der in dieser Saison erzielen wird.
13.
13.
Wir nehmen nur reine Drittligatore. Es zählt weder der DFB-Pokal noch der Sachsen-Pokal dazu.
Es sind am Ende 5 geworden.
Tino, was machst du hier in diesem Podcast? Bin da für die Überleitung.
Tino, ich habe damit nichts zu tun. Wasche meine Hände in Unschuld. Das ist ein abgekartetes Spiel von den anderen beiden.
Tino, wann gibt's Eis?
Erstes Heimspiel.
Ist versprochen, ja?
Ist versprochen.
Hast du schon das Eis angerührt? Hast du schon ein Rezept rausgesucht? Oder? Aber Jens, das wird wirklich eingelöst, ja?
Wir haben jetzt gerade Mai. Die eine Saison ist gerade zu Ende. Und jetzt wird gerade der Kader zusammengebaut, wie wir wissen. Also wird auch die Eistheke sozusagen vorbereitet. Und pünktlich zum ersten Heimspiel wird er dastehen. Dein kleiner italienischer Podcast-Freund Gino Cinelli. Und wird dir was kredenzen. Und du darfst auch noch Wünsche einreichen. Ob es softig sein soll oder in Kugelform. Und ich würde dich auch fragen, in der Waffel oder im Becher?
Du, ich bin da offen. Ich bin da wirklich, also wenn es Pistazie, dann gerne in Kugelform, aber Softeis nehme ich auch Vanille-Schokolade. Also sehr, sehr gerne. Lukas, was hast du für eine Geschmacksrichtung?
Schwarze Feller, ganz klar.
Okay, dann vielleicht ein paar mehr Kugeln, oder? Also solltest du schon 2-3 Eisversionen mit dabei haben.
Tino, ich würde dir was anbieten. Ich würde dich vielleicht sogar unterstützen, wenn du mir, und da können wir den Bogen spannen, so vor 3 Jahren, den dritten Torwart von Dynamo Dresden sofort nennen kannst, den wir damals hatten.
Den dritten?
Ja. War das nicht der Russe?
Na, nicht helfen.
Mitroschkin, ja, ist der doch, oder?
Erstmal ist er die Nummer 2. So, aber die Nummer 3 haben wir nicht, oder?
Gab es damals die Nummer 3? Es gab wahrscheinlich keine.
Ich jetzt Stammtrupper bei Carl Zeiss Jena, musste ich aber auch mal abgucken. Hatte ich nicht mehr auf der Kappe. War Marius Wiesegang.
Stimmt.
Hätte im Leben nicht mehr dran.
Im Leben, also das ist ja bei Wer wird Millionär jetzt schon die 64.000 Euro-Frage, oder?
Und ich bin auf Null zurückgefallen wieder, ne?
Genau, ich werde dir leider nicht helfen, Tino, aber ich habe noch für Vorbereitung nochmal die Folge von vor 3 Jahren gehört und mit Ausrecken festgestellt, wie viel in der Zwischenzeit passiert ist.
Eine ganze, ganze Menge. Also, wenn Nostradamus einen Bruder gehabt hätte, es hätte Tino Meyer sein können. Das muss ich jetzt nochmal nach diesen Vorhersagen sagen. Aber Tino, bin trotzdem stolz, dass du hier bei diesem Podcast mit dabei bist. Euer Dynamo-Moment in dieser Saison. Wir sprechen ja über die Spielzeit 2024, 2025. Ich sag mal, meine Top 3, Auswärtsspiel in Hannover, Lämmerausgleich gegen Darmstadt und na klar, der Aufstiegsfeier einen Tag nach Mannheim. Das sind so meine 3 Highlight-Momente, wobei ich mich schwer getan habe, aber das ist für mich das gewesen, wo ich sage, das war schon sehr, sehr dynamisch und emotional packend. Lukas.
Ich denke an Cottbus zurück. Ich fahre nicht ganz so oft auswärts mit und das habe ich begleitet, das Spiel nicht in der Form des Reporters, sondern ich war mit einem Kumpel da und habe mir das Spiel im Cottbus-Blog mit einem Cottbus-Fan angeguckt und ich war ewig nicht mehr im Stadion der Freundschaft und fand es ziemlich cool, da wieder zu sein und erinnere mich da daran, weil ich da wirklich nochmal Schiss hatte nach einer ja eigentlich sehr starken Hinrunde aus meiner Sicht, dass das schief geht, weil da aber Cottbus, boah, also wie wir da einen Punkt mit, oder die Dynamo da einen Punkt mitgenommen hat, das frage ich mich bis heute manchmal, aber das war einer der Momente der Saison, weil ich da dachte, wenn du aus so einem Spiel mit so viel Qualität auch von der Bank so viel noch holst, so viel mitnehmen kannst aus eigentlich nicht so guten Situationen, dann könnte das in diesem Jahr vielleicht anders als in den beiden Jahren davor wirklich klappen. Das war so ein Moment der Saison.
Also auf Platz 1 setze ich ganz ehrlich die Minuten vom Abpfiff in Mannheim bis zur Aufstiegsfeier. weil das hat ja alles getoppt. Also das hatte ich so noch nicht gesehen. Und als Gegenstück, wenn man sieht, in München zur Meisterfeier sind 15.000 Leute und was in Dresden los war, unglaublich, habe ich so noch nicht gesehen und werden wir vielleicht auch in den nächsten Wochen nicht so sehen, in den nächsten Jahren. Dann auf Platz 2, Tino wird mich steinigen, war der 2-1 gegen Sandhausen, weil da war ich mir sicher, dass es durchgeht. Vor dem Spiel hatte ich richtig gehend Angst, dass das in die Hose geht, weil das ja meistens solche Spiele sind, wo du die Punkte erwartest und dann geht es schief, aber war gut gelöst am Ende. Und auf Platz 3 das Auswärtsspiel, Jens sagt schon, in Hannover mit den 8.000 Fans, das war schon ganz großer Sport von allen Beteiligten.
Tino, möchtest du fortsetzen oder beenden?
Na, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen zwischen drei wichtige Dynamo-Momente oder drei krasse emotionale Momente. Ja. Ich sag mal so, ein Punkt, um es ein bisschen größer zu fassen, in meiner Top 3 ist meine Dezember-Auswärtstriologie. Osnabrück, Sandhausen und der Haching. Da stehen immerhin 9 Punkte. Und ich sag mal so, das war der Anfang von was ganz Großen dann.
Stopp. Da muss ich jetzt mal gleich einhaken. Das ist erbärmlich, Kollege Meier. Entschuldige, dass ich jetzt dieses Wort bringe. Das ist erbärmlich, dass du dich dafür jetzt abfeierst. Aber im Frühjahr, als alle gebettelt haben, als alle gesagt haben, Tino, du musst mitkommen, warst du nicht in der Lage, weder nach Bielefeld noch nach Mannheim mitzukommen. Und jetzt feierst du dich nochmal für deine 3 Auswärtssiege ab. Wahnsinn.
Du hast mich nach meinen Momenten gefragt und ich Wahnsinn. Und ich könnte am Ende auch diese Trilogie zerlegen, weil ich fand, das Spiel in Osnabrück war echt groß. Da haben sie das wirklich sehr souverän und top gelöst. In Sandhausen lagen sie ja sogar zurück und haben es dann gedreht. Auf eine durchaus beeindruckende Weise. Und unter Haching, das letzte Spiel des Jahres 2024, war, fand ich, sehr, sehr abgeklärt. Aber wir fassen das mal als einen Punkt zusammen und dann noch zwei andere. Das sind jetzt ganz, ganz junge, vergleichsweise Momente. Zum einen die Meisterfeier am Terrassenufer und der Daferner-Moment, so hast du ihn wohl bezeichnet, weil ich beides für sehr, sehr gelungen und wirklich, Thomas Stamm sagt, außergewöhnlich. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe mehr Thomas Stamm Pressekonferenzen gehört, als ich Spiele gesehen habe. Das muss man fairerweise auch mal sagen. Aber ich habe gerade am Ende, glaube ich, keine einzige Pressekonferenz mehr verpasst und stelle fest, dass ich Worte übernehme. Dass ich im Alltag öfter von in Summe spreche und dass ich schlussendlich manchmal auch sage und dass aber vor allen Dingen die Meisterfeier und eben auch der Daferner-Moment, das war außergewöhnlich. Ja. Und ein anderes Wort fällt mir dafür im Moment auch nicht ein, soll aber beschreiben, dass das wirklich außergewöhnlich war.
Du hast losgelöst vergessen.
Ja. Es gibt keinen Moment, wo man sagt, das ist der. Chemnitz-Spiel war sicherlich richtungsweisend für uns, war wichtig für die Gruppe. Düsseldorf-Spiel, nicht Darmstadt, Düsseldorf-Spiel war wichtig. In der Vorbereitung gab es 1-2 Momente, die waren wichtig. Der Austausch mit, sehr enger Austausch mit Mannschaftsrat in der Phase, wo wir umgestellt haben, englische Woche vom System her umgestellt haben, war wichtig. Ich glaube, es gibt viele, viele Momente auch im Training, wo man sagt, okay, das sind Schlüsselmomente, wo es auch mal zur Sache ging, wo man nicht immer gleicher Meinung war. Man könnte, glaube ich, ganz, ganz viele Momente rauskristallisieren. Und dann gibt es für mich auch im positivsten Szenario, aber auch im Negativszenario nicht. Jetzt heute hat Stefan auch nochmal was gesagt, Meppenspiel. Also ich höre immer dieses Meppenspiel, aber war wahrscheinlich nicht das einzige Spiel, was sie verloren haben in der Saison. So, aber man macht es dann immer an diesen letzten Spielen fest. Und natürlich, der Eindruck zum Schluss bleibt. Aber ganz, ganz viele Momente in der Saison sind wichtig. Wenn du am Anfang von der Saison nicht die Punkte holst, Beispiel Rostock, dann wird es richtig schwierig, nicht unmöglich, aber es wird richtig schwierig. Und ich glaube, da haben wir es geschafft, haben wir es über eine ganze Saison hinweg gesehen, wenn man die Liga nimmt, nicht 2 Spiele hintereinander verloren. Und das ist Ausdruck davon, wie konstant die Mannschaft ist.
Wie kann man denn die Spielzeit vielleicht nochmal grob zusammenfassen, bevor wir vielleicht mal so auch ein bisschen auf die besonderen Momente kommen? Ich finde, die Mannschaft ist mannschaftlich geschlossen aufgetreten, war extrem heimstark, nur 2 Heimniederlagen, das haben wir auch schon anders erlebt. Eine wichtige Eigenschaft der Mannschaft 2024-25 war, dass sie ohne größere Verletzungen ausgekommen ist. Es gab ein paar Sachen, aber ansonsten ist man relativ verletzungsfrei durchgekommen. Und ich finde auch, in den wichtigen Spielen, in den Spielen, wo es drauf ankam, hat man performt und hat man sein gutes und sein volles Aroma auch entwickeln. Was fällt euch noch ein? Was waren so für euch die Punkte, warum es am Ende zu Platz 2 und damit zum Aufstieg gereicht hat?
Mir fällt ein zu dieser Saison, dass Dynamo in der Rückrunde, auch wenn die Ergebnisse manchmal gar nicht so waren, echt nochmal zulegen konnte, als Team nochmal echt zusammengewachsen ist. Was mir absolut in Erinnerung bleibt, habe ich selten so gesehen, dass relativ spärlich im Winter gekauft wurde, also 3 Leute geholt wurden und dass alle 3 eingeschlagen haben. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Baustein. Ja, und am Ende halt schon der Teamgeist. Den haben wir ja auch schon öfter mal thematisiert. Und das wiederum ist ein Verdienst von Thomas Stamm. Das bleibt absolut auch hängen, dass er die Erwartungen, die man an ihn hatte, die wir an ihn hatten, gerade was Jugendförderung, aber auch Mannschaftsgeist und sowas angeht, dass er die absolut erfüllt hat.
Also für mich war beeindruckend, dass nie 2 Spiele in Folge verloren haben. Da kam im Grunde genommen deshalb auch nie irgendwie so eine Krisenstimmung auf. Selbst im Oktober, nach der nicht so besonders lief mit dem Landespokal aus beim Chemnitzer FC. Aber sie haben es immer wieder geschafft, rechtzeitig und im richtigen Moment die Kurve zu bekommen. Und auch im Winter, als es mit der Heimniederlage gegen Viktoria Köln anfing, ging es dann punktemäßig trotzdem immer wieder vorwärts. Und das war ja ein großer Unterschied zum Vorjahr, als du dann dich von Niederlage zu Niederlage gehangelt hast. Und das hat mir schon sehr imponiert. Und einen anderen Fakt hast du angesprochen, dass sie relativ verletzungsfrei durch die Runde gekommen sind. Das zeugt von der sehr, sehr guten Trainerarbeit vom ganzen Staff, von der ganzen Methodik, von den Ruhephasen, von Belastungsphasen. Also das hat mich schon sehr beeindruckt.
Das mit den 2 Niederlagen am Stück, dass es die nie gegeben hat in dieser Saison, das hat ja Thomas Stamm auch nie, gerade auch nicht im Ende der Saison, groß offen erwähnt. Und das stimmt wirklich. Mir war das gar nicht so bewusst, bis er es dann das erste Mal gesagt hat. Und damit hattest du, Lukas, ja auch nie eigentlich so eine richtig fette Krise.
Nee, er hat es nicht erwähnt, glaube ich, weil er im Gegenteil auch nicht erwähnt hat, wenn es sehr gut lief. Also er hat dann auch sich nicht zu sehr auf die Schulter kloppen wollen oder der Mannschaft zu sehr auf die Schulter kloppen wollen, wenn es Siegesserien gab. Auch da hat er immer, zwar unterschwellig, aber immer mit eingestreut, dass es halt schon noch Verbesserungspotenzial gibt, dass es Sachen gibt, wo er einen Fortschritt auch erwartet. Und den hat die Mannschaft dann in aller Regel auch geliefert. Das stimmt schon. Was mir aber auch noch, 2 Punkte, die mir auch noch einfallen, sind, dass im Vergleich zu den Jahren davor man vielleicht gar nicht mal mehr Führungsspieler hatte, aber die Spieler, die sich als Führungsspieler bezeichnet haben oder die als Führungsspieler bezeichnet wurden, schienen gereifter zu sein, schienen eben, wenn es Rückschläge gibt, das auch abzuhaken, verstanden zu haben, dass das eben im Fußball auch dazugehört, dass es auch mal einen auf die Mütze hebt, dass es aber im nächsten Spiel eine neue Chance gibt. Das ist eine Qualität gewesen, die wir so in den letzten Jahren, glaube ich, nicht hatten. Und ein weiteres Thema ist, dass es weniger außersportliche Nebengeräusche gab. Auch das aus meiner Sicht ein Punkt, der dazu beigetragen hat, dass sich Spieler und Trainerteam auf das fokussieren konnten, was wirklich wichtig ist.
Ja, und nochmal Stichwort Teamgeist. Das hat Toni Menzel neulich auch nochmal herausgestellt, wie wichtig und besonders das in dieser Saison gewesen ist.
Ich denke mal einfach, das war so dieses Mannschaftsgefüge, was dieses Jahr einfach ideal war. Ich denke mal, das hat uns als Mannschaft auch ausgemacht, dass jeder für jeden gekämpft hat. Keiner war unzufrieden, großartig. Genau, und wir haben es auch alles sehr gut in der Kabine gelassen, was in die Kabine gehört. Und das ist, denke ich, auch das Wichtigste. Ich denke mal, es war auch wichtig, dass jeder Spieler für sich seine Rolle kannte. Und ich sag mal so an sich, es hätte so gut wie jeder verdient, in der Saison zu spielen. Manchmal war es dann einfach, wir haben die 11, die gespielt hat, haben einfach gute Spiele gemacht und natürlich wechselst du als Trainer nicht viel dann, verständlicherweise. Und trotzdem ist so halt der Großteil der Mannschaft halt wirklich auf die Spielzeit gekommen, einfach weil jeder seine Rolle angenommen hat und das war, denke ich, auch der Schlüssel zum Erfolg diese Saison.
Mit Thomas Stamm und Thomas Brendel haben ja 2 neue das sportliche Ruder im vergangenen Sommer übernommen. Und wenn man es jetzt nochmal im Nachgang betrachtet, wir sagen es immer klar, im Nachgang ist man immer schlauer, aber vielleicht war es wirklich gut, dass beide von den Traumata von Meppen als auch von dieser schwarzen Rückrunde, mit der ja Dynamo immer wieder konfrontiert wurde, durch uns, aber eben auch durch Fans, überhaupt dazu gar nicht viel sagen konnten. Die konnten die nur von Hören sagen. Und ich glaube, das war auch ganz gut, dass die beiden davon unbefleckt waren und dadurch auch einen ganz neuen Spirit reingebracht haben.
Ich kann mich da an das Trainergespräch in Antalya zum Schluss vom Trainingslager gut erinnern, als eben mehrfach gefragt wurde, was ihn so sicher macht, dass ihm das nicht passiert. Und er hat mehrfach gesagt, ich war nicht dabei. Und er denkt nicht darüber nach und er möchte auch darüber nicht mehr sprechen, sondern er lebt im Jetzt, er lebt in dieser Saison und will nicht mehr zurückgucken. Und das hat er seinen Jungs dann wahrscheinlich auch immer wieder mitgegeben, auch denen, die schon dabei waren. Und das war ja ein Großteil, wenn man nur an Lars Bünding, an Stefan Kutschke, Niklas Hauptmann oder Jakob Lemmer zum Beispiel denkt, Claudio Kammerknecht auch. Die haben das in den letzten beiden Jahren erlebt und er aber nicht. Und er wollte darüber kein Wort verlieren. Das hat er für mich sehr, sehr stark moderiert, dass die Gedanken selbst bei Niederlagen nicht mehr aufgekommen sind, sondern wie gesagt, es gab nie zwei Pleiten in Folge. Sie haben immer wieder auch in der Rückrunde regelmäßig gepunktet und das ist ein großer Pluspunkt. Und ja, dass er im Sommer übernommen hat, ich habe es jetzt selber mal geschrieben, für mich war es der beste und auch der wichtigste Neuzugang der Saison.
Wenn du ihn jetzt schon ansprichst, wollen wir über den Trainer mal sprechen, oder? Also Thomas Stamm hat wirklich geliefert, muss man sagen. Er kommt mit seiner Art gut an. Ich glaube, die Spieler schwören auf ihn. Er ist ruhig, er ist sachlich auch und er ist ein guter Coach. Gerade, ihr habt es auch schon erwähnt, kann er Spieler entwickeln. Das, was man auch immer seinem Vorgänger zugesteckt hat, aber er kann es tatsächlich. Und frag nach bei Toni Menzel oder Jonas Oehmichen, die ja jetzt in dieser Saison wirklich auch auf ihre Einsätze gekommen sind. Und ja, er ist ein Teamplayer, finde ich.
Also grundsätzlich bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar über das Vertrauen, was David und Stefan, die Gespräche auch zu Beginn geführt haben. Aufsichtsrat habe ich mit ein, zwei Leuten Kontakt gehabt. Da bin ich sehr dankbar für sehr konstruktive, sehr gute Gespräche und ein Gefühl, was man jemandem vermittelt. Ich habe tolle Menschen kennenlernen dürfen die letzten Monate. Hier ja, sind nicht nur die ganz nah an der Mannschaft dran sind. Kerstin, die ich jeden Morgen sehe, die im TZ dafür sorgt, dass es immer sauber ist. Conny und so weiter, also Greenkeeping. Du hast ganz viele tolle Leute in diesem Verein und das war dieses Gefühl, was ich hatte in den ersten Gesprächen, dass das hoffentlich auf mich zukommt und da bin ich nicht enttäuscht worden. Und dann, glaube ich, kann ich so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Und deshalb war ich auch 9 Jahre in Freiburg, weil da einfach ein ähnlicher Zusammenhalt da ist. Und da müssen Dinge so passieren, wie sie passieren. Und
er ist aus meiner Sicht auch genau das, was wir uns eigentlich vor 3 Jahren nach dem Abstieg schon gewünscht haben. Da haben wir gesagt, wir brauchen eben genauso einen Trainer, der diese Attribute mit sich bringt, der ruhig, aber trotzdem bestimmt ist und damit auch so einen kleinen Gegenpol zu dem darstellen kann, was der Verein nun mal ja, aus seinen Grundfesten mit sich bringt. Und das ist auf jeden Fall was, wo man auch sagen muss, dass Stefan Zimmermann und Richard da sehr, sehr schnell, sehr klar waren und wussten, das wollen wir für den Verein und dem Verein damit nicht nur ein neues Gesicht, sondern ein Stück weit auch eine neue Identität gegeben haben.
Entscheidend halt, dass er wirklich am Ende das gebracht hat oder geliefert hat, so gearbeitet hat, wie man sich's erhofft hat. Und jetzt war das ja nicht nur Hoffnung, die man irgendwie aus dem Nichts gezogen hat, sondern die man in Freiburg gesehen hat. Und weil Jens, du hast den Teamgeist angesprochen, ich finde so ein bisschen so, das hat er aus Freiburg irgendwie so mitgebracht, auch wenn der Verein ein ganz anderer ist. Ich weiß, dass man bei Dynamo immer schon auch auf Freiburg mal geguckt hat. Da ging es jetzt weniger darum, dass man den Trainer haben will, sondern eher so ein bisschen Freiburger Schule, eigene Talente entwickeln und dann vielleicht auch, Thomas Brendel hat es ja in der letzten Folge gesagt, dann vielleicht auch gegen eine Ablösesumme verkaufen. Auch das kann ja ein Stück weit ein Schema sein. Und Thomas Stamm hat aus Freiburg, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, so ein bisschen dieses Miteinander, dieses, weiß nicht, Familie, das ist immer so ein großes Wort und ich weiß auch nicht, ob es im Profifußball hingehört. Aber er hat halt den Zusammenhalt beschworen und der Zusammenhalt ging halt weit über die Trainingsakademie hinaus. Der hat bewusst die Geschäftsstelle mit einbezogen und eben auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das gipfelte eben dann auch in dem, ich weiß nicht, ob wir es fest bezeichnen wollen, aber oder Abschlussveranstaltung, wahrscheinlich irgendwas dazwischen zum Saisonende, weil Thomas Stamm es eben auch lebt und auch verstanden hat, alle mitzunehmen, weil eben alle für so einen Erfolg auch notwendig sind.
Das finde ich auch extrem wichtig, weil jeder, der hier, auch wenn er vielleicht nur gewisse Teilkraft ist oder Praktikant ist, jeder hat einen Teil dazu beigetragen, dass wir da stehen, wo wir stehen.
Die nüchternen Zahlen, 70 Punkte, Platz 2, 20 Siege, 10 Unentschieden, 8 Niederlagen, bestes Heimteam, zweitbeste Auswärtsmannschaft, zweitbeste Offensive, zweitbeste Defensive. Das sind die nüchternen Fakten. Dahinter steckt natürlich noch viel, viel mehr. Bestes Spiel möglicherweise gleich zu Saisonbeginn das Ding gegen Düsseldorf. Das Pokalspiel hat er auch nochmal neulich gesagt, das Spiel war eigentlich für die Saisonentwicklung auch ganz wichtig, damit die Mannschaft relativ früh weiß, was sie zu leisten imstande ist.
Ja, das Düsseldorf-Spiel auf alle Fälle. Ich sehe aber auch das 5-2 gegen 1860 als sehr, sehr gelungen an, weil da haben sie in beiden Spielen auch gegen Darmstadt ihr Potenzial voll abgerufen. Und ich hatte ganz ehrlich nach dem Düsseldorf-Spiel Sorge, weil sie sich mit dem Spiel die Messlatte ja ganz weit nach oben gesetzt hat. Und ich gedacht habe, da wird es schwer, überhaupt wieder ranzukommen. Aber sie haben es geschafft, mehrfach diese Leistung abzurufen. Und letzten Endes bin ich auch sehr, sehr froh, dass das letzte Spiel, auch wenn es um nichts mehr ging, noch gewonnen wurde, weil er dann jetzt auch wirklich mehr Punkte hatte als vor 2 Jahren in der ersten Saison unter Markus Anfang. Da hätten auch wieder Kritiker kommen können, ja, die Liga war nicht so stark dieses Jahr oder was weiß ich. Und jetzt hat er aber aus den 3 Jahren, die Dresden jetzt in der dritten Liga waren, waren die 70 Punkte auch die höchste Zahl und damit für mich völlig verdient auch aufgestiegen.
Wenn du nach besten Spielen fragst, bleiben natürlich immer so ein Stück weit diese Offensivspektakel in Erinnerung. Ich will jetzt, und das hat denn nur gar nichts wirklich damit zu tun, jetzt mal im Ernst, dass ich da in Osnabrück dabei war. Aber ich finde Osnabrück insofern auch ein bemerkenswertes Spiel, weil das eben gegen eine Mannschaft war, die eine hohe individuelle Qualität hatte, die heimstark per se sein sollte, in dieser Saison noch nicht so gewesen ist, damals schon schwer kriselte, aber ja, ist es immer so schön, der angeschlagene Boxer ist immer am gefährlichsten und Dynamo dorthin gefahren ist und wirklich geduldig gespielt hat und am Ende dort klar und souverän abgeklärt, gerne sage ich es nochmal, im Stil einer Spitzenmannschaft gewonnen hat. Und das, finde ich, ist halt auch eine Qualität. Das bleibt jetzt so nicht in Erinnerung, wenn man nach besten Spielen fragt. Aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel und frag nach bei Christoph da Ferner, den habe ich noch im Ohr, der das danach halt auch wirklich betont hat, dass du solche Spiele halt ziehen musst.
Ich weiß gar nicht, es heißt glaube ich nicht mehr FIFA 2025, das Computerspiel von EA Sports. Lukas, du kennst dich doch mit Computerspielen ein bisschen aus. Aber da gibt's doch solche Plaketten. Ich sehe das auch immer bei der E-Sports-Mannschaft von Dynamo Dresden. Ich hoffe, dass sie dir, Tino, für die nächste Saison oder noch für die abgelaufene Saison so eine Plakette überrauschen können als Auswärtsmeier. Also meisten Auswärtspunkte als Journalist geholt oder so. So wie du das hier immer wieder erwähnst. Freue ich mich. Nee, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Saison fing ja wirklich ordentlich an. Auswärtssieg in Köln, Heimsieg gegen Cottbus, fand ich, war ein sehr, sehr emotionaler Heimsieg, war auch ein schönes Heimspiel Freitagabend. Dann dieses Düsseldorf-Spiel, dann die Niederlage im Schacht. Eigentlich trotzdem ein guter Saisonstart, hast dann auch gegen 1860 München richtig gut gespielt. Und dann, und das habt ihr ja schon erwähnt, kam die einzige Phase, wo es auch mal ein bisschen kribbelig und latent unruhig wurde. Also es war wirklich die ganz, ganz kleine Schwester, die Stiefschwester der Unruhe fürs Dynamoland, als eben der Sachsenpokal aus in Chemnitz da war, auch die Niederlage gegen Wiesbaden, dann die nicht so schönen Auftritte. Ich sag mal, Essen hast du wenigstens noch den Ausgleich gemacht, aber Aachen war auch kein gutes Heimspiel. Die Pfiffe damals gegen Tim Schreiber. Das, fand ich, war die einzige schwierige Phase aus meiner Sicht. Und die hast du dann gelöst, die hat einer gelöst, der gar nicht mehr da ist. Oliver Batista-Meyer mit dem Last-Minute-Tor gegen Hannover 2. Kann man es so einfach auf den Punkt bringen oder steckt so viel mehr dahinter, Lukas?
Tja, das ist eine Frage, mit der du mich jetzt ein bisschen anfährst, weil ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Man könnte jetzt sagen ja, man könnte aber auch sagen nein. Ich glaube, es gab noch eine zweite Phase, die ich nicht so gut fand. Beginnend Ende Februar, da waren die Spiele gegen Rostock, Wiederfell, Aachen, Dortmund und wieder Essen dabei, wo es auch, naja, nicht so rosig aussah, aber wo auch einzelne Spieler, Batista Meyer war da dann schon nicht mehr da, aber die Spieler dann auf die Seite der Basemark gezogen haben. Ich glaube aber schon, dass es oben so ist, wie du zusammenfasst, dass es dann auch immer in den schwierigen Phasen einzelne Charaktere gab, die sich besonders nochmal hervorgetan haben, weil wenn man darüber nachdenkt, dass auch Lars Bünning, der jetzt für uns wahrscheinlich alle vier als einer der oder wahrscheinlich der beständigste Verteidiger der Saison gilt, auch der hatte durch die Saison hinweg immer mal schwierige Phasen, aber auch er hat sich rausgezogen, ist für mich auch so ein kleines Paradebeispiel dafür, dass es in dieser Saison eben mehr Spieler gab als nur 1, 2, 3, die über sich hinausgewachsen sind, die diesen Erfolg getragen haben. Vor allem aber Spieler, die eben nicht sich mit 15, 20 Toren eingetragen haben, sondern auch die kleinen Arbeiten übernommen haben und der sehr, sehr solide abgeliefert haben und somit den Erfolg gesichert haben.
Ich fand zum Beispiel das Spiel in Dortmund vom spielerischen und vom kämpferischen her gar nicht so verkehrt. Da haben sie nur das Tor nicht getroffen. Und Dortmund eben, ich kann mich noch an den Sonntagsschuss erinnern, ich glaube, das war der einzige Schuss in der zweiten Halbzeit überhaupt aufs Tor. Und auch gegen Aachen, das 0-0 zu Hause, da waren sie im Grunde genommen dominierend. In dem Moment haben sie es eben nicht geschafft, die Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Und das wiederum haben sie dann in der Rückrunde geschafft. In Aachen darfst du zum Beispiel im Normalfall nie gewinnen. Aber mit einer herausragenden Einzelaktion von Niklas Hauptmann und einer sehr konzentrierten Deckungsarbeit hast du es dann geschafft und auch mit ein bisschen Glück, aber das gehört natürlich dann auch dazu. Du hast zwar in der ersten Halbserie mehr gepunktet, aber in der zweiten Halbserie hast du für mich die Big Points, die wichtigen Dinge geholt. Das war eben der Sieg in Aachen, wo ich mir nicht sicher war, dass du dort mit 3 Punkten wieder nach Hause fährst. Oder der klare Heimsieg gegen Ferl, gegen die du in der Hinrunde schon auch 3-0 gewonnen hast, aber eher, weil du dort einen richtig effizienten Tag erwischt hast. Und ich komme auch nochmal auf dieses Sandhausen-Spiel zurück. Du hast das Heimspiel davor gegen Osnabrück 0-1 verloren, was du auch nie verlieren darfst. Aber hast dann eben geschafft, einen Gegner, der noch etwas schlechter postiert war, dann zu besiegen. Und das war für mich der Sieg in Hannover und der Sieg gegen Sandhausen, gegen diese ganz ekligen Kellerkinder, die eigentlich gar nichts mehr zu verlieren haben und die Dresden nochmal als Chance sehen, irgendwie sich zu präsentieren oder nochmal rauszukommen. Das waren für mich die beiden wichtigsten Siege. Du hast in Hannover gesehen, wie groß die Erleichterung nach dem Spiel war. Jens, du warst ja mit. Da haben alle gestrahlt. Und auch gegen Sandhausen, da gab es zwar auch Pfiffe, weil du nach dem 2-0 fast nur noch verwaltet hast, aber du hast eben gekonnt verwaltet. Und das war kein glücklicher Sieg. Und diese beiden Siege stehen für mich in der Rückrunde als felsenfest und als Big Points im Kampf um den Aufstieg.
Gar nicht Saarbrücken, Naro. Ich hätte ja gedacht, dass du jetzt auch nochmal Saarbrücken erwähnst, weil ich fand, gerade nach der Heimniederlage gegen Osnabrück fährst du dann am Ostersonntag nach Saarbrücken. Die sagen, okay, das ist unsere Chance, dann nochmal ranzukommen, an Dynamo nochmal ranzukommen, im eigenen Stadion, die im Hinspiel wirklich ein starkes Spiel gegen Dynamo Dresden gezeigt hatten und die jetzt nicht unbedingt der Lieblingsgegner bis zu dem Zeitpunkt von Dynamo Dresden waren. Und dann fährst du aber über Saarbrücken drüber, finde ich.
Ja, also dass sie dort 4-1 gewinnen und so überzeugend spielen, das hätte ich im Vorfeld auch nicht geahnt. Aber in dieses Spiel bin ich zum Beispiel mit einem viel besseren Gefühl rein. Weil wer sich noch an die erste Saison unter Markus Anfang erinnern kann, du hast eben gegen diese Kleinen so unglaublich viele Punkte liegen lassen. Du hast zum Beispiel gegen Bayreuth zu Hause verloren und dort nur 1-1 gespielt. Das waren schon alleine die 4 Punkte, haben gefehlt. Und du hast auch gegen die anderen Kleinen immer schlecht ausgesehen. Und daher waren für mich die wichtigen Siege die gegen die sogenannten Kellerkinder.
Ich glaube wirklich, dass da noch mit reinspielt, was wir vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet haben, dass im Fußball wird zwar immer gesagt, jedes Spiel zählt aufs Neue, jedes Spiel beginnt bei Null, aber das ist anders als in den Jahren davor, in diesem Jahr wirklich so war, dass man sich das wirklich als Mantra, als Aufgabe gegeben hat, jedes Spiel, vollkommen egal wie der Gegner heißt, genauso anzugehen als großes Ganzes, aber auch jeder Spieler für sich. Und das hat man aus meiner Sicht daran gemerkt, dass es halt, wie ich vorhin schon sagte, immer wieder Spieler gab, die neu aufs Tableau gekommen sind, die neu sich präsentiert haben, die bessere Leistungen gebracht haben, als ich es oftmals erwartet habe, dass es halt nicht diesen einen Spieler gab, der konstant gute Leistungen auch vielleicht von uns durch Noten honoriert bekommen hat, sondern dass es immer wieder neue Spieler gab, die in die gute Kategorie reingerutscht sind. Und das unterstützen zu dem, was Thomas gerade gesagt hat, ist, glaube ich, so wirklich ein Schlüsselmoment, dass man eben nicht nur davon geredet hat, bei Müll zu beginnen, sondern sich das auch wirklich so fest vorgenommen hat, dass auch das irgendwann verinnerlicht war und man wirklich jedes Spiel als neue Chance, aber auch als neue Herausforderung gesehen hat.
Im Umkehrschluss, Tino, hatte dann, also eine Niederlage ist immer unschön, aber hatten dann vielleicht die Niederlagen auch im Sachsenpokal gegen Chemnitz, die besonders schmerzhaft war und wo es danach auch Tacheles geredet wurde und dann anschließend auch die Niederlage in Wiesbaden sogar, ja, was Gutes, weil man gemerkt hat, wo man dran arbeiten muss und weil man dann auch taktisch nochmal umgestellt hat.
Ich würde sogar so weit gehen, dass die Niederlage in Chemnitz genauso wichtig war wie dieser DFB-Pokalsieg gegen Düsseldorf. Eben weil die Mannschaft nach Düsseldorf nach oben das Limit gesehen hat, was oder das Potenzial, was möglich ist. aber eben gegen Chemnitz auch gesehen hat, wie schnell es gehen kann, wenn man eben nicht jedes Spiel, und ihr habt jetzt gerade ganz viele richtige Sachen schon gesagt, jedes Spiel einzeln betrachten, das große Ganze. Jeder Spieler versucht es immer wieder neu und es gab nicht diesen einen herausragenden. Und trotzdem sage ich, und das ist jetzt auch wieder deutlich geworden, für mich, Jens, ist Saarbrücken dieses Ostersonntag, dieser Auswärtssieg, so ein richtiger Meilenstein in der Rückrunde. Und trotzdem, und das war deine Ausgangsfrage, wenn es Oliver Batista Meier nicht gegeben hätte, oder nehmen wir irgendeinen anderen Spieler, der dann dieses Tor dort macht gegen Hannover 2 in der Hinrunde, dann will ich nicht sagen, dass die Saison gekippt wäre, überhaupt nicht, weil diese Mannschaft, glaube ich, da hatten wir nämlich Chemnitz schon hinter uns, die ist so stark, die hätte sich auch daraus befreit. Aber es wäre aus dem stürmischen Herbst ein mittelgroßes Unwetter geworden, weil ich behaupte ich, das ist jetzt alles hätte, wenn und so weiter, dann wäre das Darmstadt-Spiel auch anders gelaufen, was ja dann nochmal eine eigene Dramaturgie hatte und so weiter. Insofern sage ich danke, Oliver Batista Meier. Und das ist dann so einfach, obwohl der Fußball so komplex ist. Dieses Tor, was damals, ich glaube, Hannover war damals Tabellenletzter, korrigiert mich. Wenn du das Spiel unentschieden gespielt hättest nach diesem unruhigen Herbst, nach dem unruhigen Oktober, ich glaube, dann wäre die Aufgabe eine deutlich größere geworden. Insofern, rückblickend war das für mich schon eine sehr, sehr kritische Situation, die jetzt eben schon so lange her ist und deswegen redet sich halt auch leicht drüber.
Und du verlierst ja trotzdem Oliver Batista Meier, weil der sagt, es funktioniert mit mir in Dresden dann doch nicht. Auch unter Thomas Stamm hat er sicherlich nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich erhofft hatte.
Da können wir es ja ganz schnell machen, finde ich. Und ich glaube, da wird er mir kaum widersprechen. Das haben wir damals schon gesagt, dass das eine Win-Win-Win-Situation ist. Und das hat sich jetzt im Nachgang auch als solches herausgestellt. Dynamo hat nochmal eine kleine Ablöse kassiert. Weil es eben auch nicht funktioniert hat, war es gut, dass man sich trennt. Es ist ein Kaderplatz frei geworden. Und wie man sieht, wenn man jetzt mal aus der Perspektive von OBM das betrachtet, hat er ja in Ulm sofort gezeigt, was er kann und hat sein Potenzial dort, was wir aus der Ferne gesehen haben, eben auch abgerufen.
Aber man muss ja eben auch sagen, sie haben ja eben nicht nur den OBM gehen lassen, sondern sie hatten sofort Ersatz parat. Und da muss man wirklich sagen, anders als in den Spielzeiten davor, haben die Winterneuzugänge auch wirklich gefunst und voll gefunst. Und das hat funktioniert. Und die haben die Qualität in diesem Kader, in diesem Dynamo-Kader für die Rückrunde auch nochmal angehoben.
Jens, wie du gesagt hast, das waren drei Transfers, die alle drei gefruchtet haben. Ich habe bei Andy Hoti, hatte ich am Anfang, war ich wirklich ein bisschen skeptisch, ob das der Mann ist, der da in der Innenverteidigung wirklich für die Verbesserung sorgen kann. Aber der hat sich dann auch sehr schnell gefangen und bis zum Zeitpunkt seiner Verletzung sich ja auch festgespielt. Und kann mir auch gut vorstellen, dass der auch in der zweiten Liga zu so einem Spieler werden könnte. Mika Bauer hat, glaube ich, da kann man sagen, er hat zumindest nicht enttäuscht. Er hat immer wieder Impulse gesetzt, ist aber nicht der Unterschiedsspieler gewesen, den man sich vielleicht erhofft hätte. Aber im Schnitt immer noch besser als viele andere Winterneuzugänge, die wir in den letzten Jahren hatten. Tja, und Dominik Rother, da hat man, ich glaube, das genau das bekommen, was man sich erhofft hat, als man ihn auf die Payroll genommen hat. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie der dann auch in der zweiten Liga in Dresden an das anknüpfen kann, weil er hat seine Klasse immer wieder gezeigt. Aber ich glaube, da ist sogar noch Luft nach oben. Bin gespannt, ob er das abrufen kann.
Das haben wir neulich übrigens auch über Jakob Lemmer gesagt. Das Gleiche, was du gerade über Dominik Rother sagst, haben wir gesagt. Auch bei Jakob Lemmer, der schon so oft sein Können gezeigt hat und schöne Tore geschossen hat und auch sein fantastisches Spielvermögen präsentiert hat. Aber auch da ist noch Luft nach oben.
Gibt ja noch einige, also allzu viele haben ja noch nicht in der zweiten Liga gespielt. Da fällt mir nur Niklas Hauptmann und Stefan Kutschke und Christoph Daferner ein. Lars Binning hat, glaube ich, 4 Spiele für Kaiserslautern in der zweiten Liga bestritten. Und der Rest ist, für den ist das alles Neuland. Für die ist das Neuland. Und daher darf man schon gespannt sein. Aber ich gehe davon aus, dass die Entwicklung bei keinem zu Ende ist. Und wie es Lukas gerade gesagt hat, auf Dominik Rother freue ich mich. Das war schon im Januar bei den ersten Trainingseinheiten in der Türkei zu sehen, dass er super reinpasst und das hat sich dann bewahrheitet und jetzt darf man nur gespannt sein, wie es dann ab August in der zweiten Liga aussieht und ich denke mal, es werden ja auch noch 3-4 Neuzugänge dazukommen. Also ich denke mal schon, dass das eine Mannschaft ist, die sich entwickeln kann.
Man muss an der Stelle auch mal die Chance nutzen, da auch Thomas Stamm aus meiner Sicht nochmal zu loben, weil es gab auch andere Trainer, die vor ihm da waren, die Spieler geholt haben, die sie aus der Vergangenheit kannten. Bei ihm sind es ja Hoti und Bauer, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. die dann nicht so funktioniert haben. Aber bei den Zweien war es wirklich ein Match und für die muss er sich sehr, 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 sehr stark eingesetzt haben, weil er genau wusste, dass das charakterlich passt und das ist ja auch eine Lehre der letzten Jahre am besten gewesen. Also etwas, wo Thomas Spann, obwohl er da nicht da war, sehr feinfühlig gewesen war in Mock, Spieler zu holen, die mental für die Aufgabe stark genug sind und vor allem auch mental stark genug sind, um sofort zu funktionieren und nicht Anlaufzeit zu brauchen, sondern beide sind ja relativ schnell dann auch zur Spielzeit gekommen und mussten liefern. Und da ja, sieht man schon, dass das eben nicht nur Verstärkung war, die man holen wollte, weil man vielleicht noch Reserven hatte oder weil man ja die Ziele absichern wollte, sondern dass das wirklich so gezielt ausgesucht war, dass es wirklich auch in dieses Gesamtkonzept, in dieses Gesamtgefüge spielerisch als auch menschlich gut reingepasst hat.
Du sprichst gerade die beiden Winterneuzugänge an, die er schon kannte, aber er kannte ja, ich gehe mal noch in den Sommer zurück, auch Sascha Rich. Und das ist zum Beispiel eine Personalie, die mich im Sommer überrascht hat, weil Sascha Rich war mir nie irgendwie aufgefallen, außer in Meppen, bei seinem Tor zum 2:1. Und wie er sich in dieser Saison entwickelt hat, also das war für mich schon die größte Überraschung, in Philipp Heise zu verdrängen. Da gehört, denke ich, was dazu. Und was der Junge dann ab Mitte Oktober, Anfang November geleistet hat, da ziehe ich einen Hut vor, hätte ich ihm so nicht hingetan.
Ich glaube, auch das ist ein ganz klarer Punkt, den man Thomas dann zugutehalten muss, dass er sehr, sehr klar kommuniziert, welche Erwartungen er an Spieler hat, was er von Spielern haben möchte, ihnen aber auch klar sagt, was nicht geht. So, und ich glaube, bei Wisch war es zu Beginn der Saison so, dass er sehr, sehr genau um seinen Status innerhalb der Mannschaft wusste, dass es zu Beginn nicht viel Spielzeit gibt, eben weil besagter Heise eigentlich vorgesehen war auf der linken defensiven Außenbahn. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat Wisch sich da vollstens hingegeben und war Kotkin im Kreis der Mannschaft sehr akzeptiert und hatte auch ein sehr hohes Standing, war da, glaube ich, so derzeit auch sowas wie der Kabinen-DJ und hat sich erstmal über eine andere Qualität in dieses Mannschaftsgefüge eingefunden, hatte da das Vertrauen der Mannschaft, hat dann irgendwann zusätzlich das Vertrauen des Trainers bekommen und hat aus dieser Gemengelage heraus ganz ordentlich auch liefern können und sich natürlich, auch das gehört so weit dazu, wahrscheinlich sogar noch besser entwickelt, als man auch hat.
Ja, wer ist denn jetzt der DJ? Neulich haben sie uns noch gesagt, dass es der Scharpiner ist. Also wechselt das dann? Ist das Rotationsprinzip?
Je nachdem, wer Roland Kaiser hören will.
Das musste ja jetzt von dir kommen. Aber, Tino, von Vorteil war sicherlich auch, dass er 4 Jahre Drittliga-Erfahrung hatte, der Thomas Stamm, und wusste auch, wie diese Liga funktioniert und ehrgeizig genug war, zu sagen, okay, es sollen jetzt nicht mehr allzu viele Jahre in der dritten Liga dazukommen.
Ich habe auf dem Truck ja nochmal mein Zitat, da wurde es mit großen Augen geschaut auf dem Schiff im Sommer beim Podcast, als ich gesagt habe, ich bin nicht nach Dresden gekommen, um nochmal ein Jahr oder ein weiteres Jahr dritte Liga zu spielen. Dass es dann so aufgeht, klar, das ist schön, aber ja, für das Ziel bin ich hierher gekommen und in einen Verein, wo ich das Gefühl hatte, dieser Schritt ist möglich. Und dann freue ich mich auf andere Stadien, freue mich auf einen anderen Fußball auch. Dritte, zweite Liga ist ein anderer Fußball.
Ja, wenn man sich jetzt das rückblickend so anschaut und auch anhört, was Thomas Stamm halt auch vor einem Jahr gesagt hat, dann war das ein sehr, sehr gut überlegter, wohlüberlegter Schritt, aber auch ein ganz gezielter Schritt. Wir haben ja letztes Jahr auch drüber diskutiert, oder es war dann wohl kurzzeitig ja auch mal von der zweiten Liga die Rede. Oder wir haben eben auch gesagt, na, ob der Thomas Stamm das kann, weil Freiburg ja schon ein anderes Pflaster ist als Dresden mit der zweiten Mannschaft da und kann der überhaupt eine erste Mannschaft trainieren. Und ich glaube, das war der richtige Schritt zur richtigen Zeit und dass er ganz gut oder sogar perfekt zu so einem lauten Verein passt, weil er ein paar Attribute mitbringt, nämlich, dass er relativ uneitel seine Arbeit da macht und dass er sich von dem ganzen Geschrei und unseren Schlagzeilen da auch nicht aus dem Konzept bringen lässt. Ich würde trotzdem die Behauptung aufstellen, auch wenn das jeder Trainer anders sagt, dass er die Medien nicht verfolgt. Ich glaube schon, dass Thomas Stamm genau weiß, was da in den Zeitungen steht und vielleicht auch, was hier im Podcast gesprochen wird. Aber es ficht ihn nicht an. Und das wurde auch ganz deutlich in der Diskussion um das Osnabrück-Heimspiel, als Niklas Hauptmann plötzlich nicht in der Aufstellung stand und Christoph da ferner. Das hat er dann wirklich souverän im Nachgang auch erklärt, dass jeder seine Meinung haben kann, aber er als Trainer seine Entscheidung trifft, aber die nicht aus dem Bauch heraus, sondern faktisch begründet. Und das in der Souveränität, dass das auch absolut authentisch war. Kurzum, ja, Thomas Stamm ist halt in wirklich ein wesentlicher Baustein und hat diesen Aufstieg auch als Cheftrainer ja immer, aber er ganz besonders auch wirklich nicht nur mit ermöglicht, sondern im Großen und Ganzen noch zu verantworten.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Naro, wenn ich von schweren Stunden oder von Tiefpunkten in dieser Saison spreche, fallen uns Gott sei Dank nicht so viele ein. Über Chemnitz haben wir schon ein bisschen gesprochen. So von fürs Gefühl und vom Ganzen drumherum war es Rostock für mich. Das war ein schwarzer Samstag. Jetzt nicht wegen der Niederlage. Du kannst im Ostseestadion immer mal verlieren. Und das sollte ja eigentlich ein Highlight auch der Saison sein. Vom Ganzen drumherum, von zwei Mannschaften, die viele Zuschauer haben. Aber das Ganze war leider, leider, leider ein schwarzer Samstag. Und was mich wundert, ist, und das wundert nicht nur mich, das wundert einige andere auch, der Aufklärung. Es ist ja immer noch nichts passiert. Oder habt ihr schon irgendwas gehört vom DFB?
Ja, es war am 20. Mai gab es die nächste Anhörung zwischen Hansa und dem DFB. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber jetzt die nächste Anhörung soll schriftlich erstmal wieder erfolgen. Also entweder schiebt man es auf die lange Bank oder man will diesmal ganz genau recherchieren und die Hintergründe wissen. Und so viel ich weiß, nach meinen Informationen war Dynamo wieder nicht dabei. Mhm. Also es ging wieder nur zwischen DFB und Hansa Rostock. Und es war ja auch schon Ende April mal eine Verhandlung mit Rostock, wo Dynamo außen vor war. Und da gab der DFB dann bekannt, dass eben an diesem besagten 20. Mai die nächste Beratung zustande kommt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wollen sie es alles nochmal schriftlich haben. Mhm. Und daher wird es wohl noch 1, 2, 3 Monate brauchen, weil irgendwann will auch mal jeder in Urlaub gehen. Da steht jetzt Ende Juni, Juli an für viele. Daher denke ich, entweder es passiert jetzt noch in den nächsten Wochen oder es wird erst im August oder im September. Aber wenn man sich so sehr mit Rostock beschäftigt und Dresden außen vor lässt, da dürfte man mittlerweile sich sicher sein, dass auch der DFB weiß, dass die Fans von Hansa Rostock damals der ausschlaggebende Keil waren und nicht erst in der Halbzeit, sondern schon vor Spielbeginn. Und daher wird das, denke ich mal, auch ein Stück dauern.
Ja, möglicherweise ist dann der Geschäftsführer von Hansa Rostock gar nicht mehr im Amt. Also lese ich jedenfalls. Also das wissen wir ja auch nicht. Wer ist denn dann bei den Terminen zugegen? Also das ist ja auch eine spannende Frage.
Das bleibt wirklich nur abzuwarten und zu schauen, was dort rauskommt. Mhm. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, wenn man sich so sehr mit Hansa Rostock beschäftigt, weiß man, wo die Hauptschuld da zu suchen ist.
Das war auf jeden Fall ein schwarzer Samstag. Und da wurde über das Sportliche ja gar nicht so sehr geredet, weil das alles überschattet hat. Also würde man wirklich sagen, das war eine schwere Stunde da im Ostseestadion für uns alle. Und das war eigentlich auch das schlimmste Auswärtsspiel, muss ich so sagen. Keine Ahnung, ob ihr da jetzt eine andere Meinung habt, aber
Jens, auch von der Antwort her, so oft tanken war ich nie wieder.
Ja, das stimmt. Aber das lag eher am Mietwagen.
Das lag am Mietwagen, der keine 250 Kilometer weit kam mit ihrer Tankfüllung.
Das stimmt.
So lange habe ich dort auch noch nie gebraucht und auch nicht zurück. Und wir haben aber rück zu West-Berlin nochmal gesehen.
Wir haben nochmal West-Berlin gesehen. Wir sind nochmal über die Grenze gefahren. Das war auch genau. Sehr schön. Lukas, du hast gesagt, im Verein, rund um den Verein, ist es in dieser Saison anders als in anderen Spielzeiten relativ ruhig gewesen. Klar gab es die außerordentliche Mitgliederversammlung, die beschäftigt uns auch weiter. Und ansonsten hat man ein paar Dinge auch sicherlich angeschoben. Stichwort, man wird den Catering-Bereich im Stadion umbauen. Es gibt 9 Caterer im Stadion. Es wird die zweite Mannschaft geben. Ganz wichtig, man hat die Trainingsakademie gekauft. Das war sicherlich ein sehr, sehr glücklicher Zeitpunkt für den Verein. Hatte sicherlich auch ein bisschen was mit den finanziellen Problemen der Stadt zu tun und dass die Brücke eingestürzt ist. Da sind ein paar positive Dinge zusammengekommen. Das hat sicherlich auch mit reingespielt in diese Saison.
Das stimmt. Und wenn du gerade sagst, dass man da die Schieflage oder die Misslage der städtischen Fachbeigesellschaft genutzt hat, das stimmt, ja. Aber man war vor allem auch in der Lage dazu, sie nutzen zu können. Auch das ist ja ein Teil der Wahrheit. Auch da muss man sich ja vorbereitet haben, weil das dann mit der Brücke passiert, das war jetzt so nicht abzusehen. Aber trotz alledem, es gab ja finanzielle Rücklagen, die vielleicht auf lange Sicht noch nicht dafür geplant oder zumindest nicht sofort dafür geplant waren, aber langfristig dann schon dafür genutzt werden sollten. Und auch so versucht man ja, du hast es gerade schon perfekt aufgezählt, ich wüsste gar nicht, was ich noch weiter erwähnen soll, in die Zukunft zu investieren und den Verein breiter aufzustellen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die notwendig ist, die dem Verein gut tut. Und wenn sie so abläuft, wie es jetzt gerade angeschoben wird, dann dem Verein auch vor allem gut zu Gesicht steht.
Und du musst natürlich aber trotzdem, und das sagen auch alle unisono, Geld in der Hand nehmen, ordentlich investieren, damit eben der Fahrstuhl abgestellt werden kann. Damit da auch niemand kommt und sagt, wir setzen mal den Fahrstuhl wieder in Bewegung, sondern dass du den Schlüssel nimmst und den jetzt erstmal abstellst und sagst, okay, wir bleiben Zweitligist. Entfolgt ihr eigentlich der dritten Liga bei Instagram oder bleibt ihr weiterhin Drittliga-Verlor?
Also Jens, ich kann dir sagen, dass in der familiären Tippgruppe sofort beschlossen wurde, dass die dritte Liga nächstes Jahr nicht mehr getippt wird. Da habe ich nichts dagegen. Da habe ich sofort die Hände beide hochgerissen. Es wird also nächstes Jahr.
Wie viel bist du geworden? Erzähl's uns noch mal ganz kurz.
Da reicht nur ein Wort unter Haching. Okay. Das reicht. Es wird nächstes Jahr nur noch zweite Liga getippt und aus familiärer Verbundenheit meines Onkels Werder Bremen. Beste Grüße an dieser Stelle.
Warum denn Werder Bremen? Ihr habt Zusammensetzung. Werder Bremen, Bayern München, ich sehe nicht mehr.
Das ist praktisch, ich glaube, es ist ein Kindheitsverein. Ich werde ihn bei der nächsten Familienfeier fragen, wenn ich hier aus Serbien zurück bin.
Wahrscheinlich wird dann auch noch Roter Stern Belgrad getippt in der nächsten Saison. Wer weiß das schon?
Nee, es wird, also ich vollständige, es wird die zweite Liga getippt, Werder Bremen und die Ostmannschaften der dritten Liga. So ist der Plan. Und weil du ja nach Dynamos Plan gefragt hast, würde ich den Satz bringen, es ist wichtig, dass man in Steine und in Beine investiert. Und das haben wir ja letzte Woche. Den hast du noch nie gehört, genau. Deswegen habe ich ihn jetzt gebracht. Und das haben wir ja letzte Woche schon andiskutiert. Christoph der Ferner ist praktisch so ein Stück weit der, ja, wenn wir Domino spielen, so der erste Stein, der gefallen ist. Und jetzt das hat ja Thomas Brendel auch gesagt, du hast es ihm entlockt, jetzt sollen die nächsten Tage immer mal einer kommen. Jetzt mal ganz salopp formuliert, am Ende reicht's ja, wenn spätestens zum 31. August alle da sind, wobei es wäre schon schön, wenn zum Trainingsstart, glaube ich, 22. Juni geht's wieder los. Sagen wir mal so, wenn ins Trainingslager in der ersten Juliwoche da fast komplette Kader fahren kann. Das hat sich ja in den letzten Jahren auch herausgestellt, dass so ein Trainingslager ja dann doch immer über das Training hinaus noch ein paar wesentliche Dinge mitbringt. Und da wäre es schon gut, wenn die Spieler da sind. Und wenn ich jetzt Thomas Brendel und Thomas Stamm richtig zugehört habe, bin ich da ganz zuversichtlich, dass die 3 bis 5, die dringend gebraucht werden und die dann wahrscheinlich auch Stammkraftqualitäten haben, dass die wahrscheinlich dann bis dahin noch da sind.
Was für ein Wortspiel.
Also ich kann zumindest sagen, dass ich mein Magenta-Abo behalte, weil ich mir dann doch ab und zu mal ein DEL-Spiel von Eisleben mit angucken kann. Und man guckt ja auch trotzdem ab und zu mal, was die anderen Ostmannschaften in der dritten Liga so treiben. Aber auf alle Fälle hat meine Frau eigentlich drauf gedrängt, dass wir unser Sky-Abo endlich mal kündigen. Aber das fällt jetzt leider aus.
Das ist auch gut so.
Das brauchen wir dann nächstes Jahr umso dringender.
Lukas, du willst sicherlich auch noch was sagen. Bist du der dritten Liga entfolgt? Willst du uns was zum Thema Neuzugänge noch verraten?
Ich bin der dritten Liga noch nicht entfolgt, werde das auch nicht machen, weil ich finde, dass sie mitunter ganz witzige Sachen auf Instagram packen. Tippspiele für die dritte Liga wird es nicht geben. Ich bin heilfroh, dass ich Magenta nicht mehr brauche. Ja, und zu Neuzugängen kann ich tatsächlich noch nicht viel sagen.
Aber du bist genauso neugierig und bist sicherlich auch positiv, dass da der ein oder andere interessante Spieler Fußball-Elf Florenz bereichern wird.
Ich bin total gespannt, was für eine Strategie man da fahren wird, weil ich glaube, dass es braucht Erfahrung, klar. Braucht aber auch Spieler trotz alledem in das Altersgefüge sich gut einpassen. Also ich glaube, dass es sowohl junge Spieler als auch alte Spieler brauchen wird. Sich nur auf eine der beiden Alterskategorien zu beschränken, wird aus meiner Sicht nicht reichen, weil wir haben es ja in dieser Saison gesehen, dass eben genau diese Homogenität die Mannschaft sehr ausgezeichnet hat. Und ich glaube auch, dass genau das ist, womit Thomas Stamm am allerbesten arbeiten kann, als Bindeglied zwischen sehr jungen Spielern, die in gewissen Phasen der Saison zu absoluten Höchstleistungen bereit sind, dann aber auch wieder kleine Täler durchschreiten müssen, aber auch zu älteren Spielern, die diese Täler vielleicht besser überstehen, aber nicht als alleinige tragende Stützen über eine ganze Saison hinweg funktionieren können, sondern auch mal Kreativpausen brauchen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob wen man sich da schützt auf dem Transfermarkt. Also ich bin es zumindest.
Es gibt natürlich Ideen. Es muss zu uns passen, muss zu Dresden passen, muss zur Gruppe passen. Ich glaube, das wurde jetzt auch extrem oft angesprochen, nicht nur von Stefan, glaube ich, von ganz vielen Spielern. So die Gruppe ist für mich entscheidend für den Erfolg, den wir aktuell genießen dürfen. Es ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, es ist die Art und Weise, wie wir gegenseitig einfordern, wie wir durch schwierige, aber auch gute Zeiten durchgehen, nicht abzuheben, wenn es läuft, nicht alles zu hinterfragen, wenn es persönlich oder bei einer Mannschaft nicht läuft. Und ich glaube, da tun wir einfach gut daran und da sind wir dran, seit Wochen, Monaten Gespräche zu führen, mit Jungs im Austausch zu sein und dann zu gucken, passt das? Und das ist nie eine Einbahnstraße, sondern die Jungs müssen eine volle Überzeugung haben, wir auch. Und dann kann es sein, wie letzten Sommer, dass wir sagen, okay, vielleicht sind es nicht die von der Anzahl her, die wir uns vorgestellt haben und haben dann vielleicht die Möglichkeit, im Winter nochmal was zu machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir da so im Austausch, dass wir auf einem ordentlichen Weg sind, das kann ich, glaube ich, sagen, und gut vorbereitet sind für das Szenario, was jetzt kommt.
Wenn ich aber Thomas Brendel richtig verstanden habe, dann wird man sicherlich niemanden holen, der so im Spätherbst seiner Karriere unterwegs ist und der sagt, okay, ich lasse jetzt mal in Dresden ausklingen. Das glaube ich eher nicht oder ganz selten, vielleicht einer, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass man auf den Fakt setzt, in Teichen zu fischen, wo noch nicht alle drin sind, also wo die Großen der zweiten Liga drin sind, sondern zu gucken, dass man auch wirklich kreativ ist mit dem Kaderplaner und dass man auf das Credo von Thomas Stamm setzt, dass der tatsächlich mit jungen Spielern gut arbeiten kann und denen was vorgeben kann und denen auch eine Perspektive geben kann. Und machen wir uns nichts vor, für einen jungen Spieler ist Dresden natürlich schon ein echter Karrierestep. Und jetzt kommt hinzu, man spielt halt in der zweiten Liga. Es ist für viele Spieler eben auch reizvoller, ist platt, aber es ist so, als die dritte Liga.
Das stimmt, da wollte ich auch gegen argumentieren, aber ich denke da vor allem an Spieler der Kategorie Vinko Schapina, ja, also 29, 30, 31, aber eben mit mehr Zweitliga-Erfahrung. Ja. Gut, Vinko Schapina ist vielleicht das Beispiel, weil der hat noch gar keine Zweitliga-Erfahrung, aber das meinte ich eher, diese Kategorie von Alter meine ich mit in Anführungsstrichen alt.
Wir werden auf alle Fälle, denke ich mal, ein, zwei Laien von Spielern sehen, die im Kader jetzt von Bundesligisten stehen und dann den Schritt zu Dynamo gehen werden für das eine Jahr erstmal. Also da bin ich felsenfester Meinung.
Weil das klug auch sein kann. Das haben wir ja. Nun gesehen. Gibt es ja den einen oder anderen Fall. Das Problem ist natürlich, dass du die dann nach der einen Saison möglicherweise nicht immer halten kannst. Das beweist ja nun der Fall Sterner. Aber für ein Jahr können die dir durchaus immer helfen. Und Jonas Sterner war auch ein Vollgewinn.
Ja, das auf alle Fälle. Ich gehe jetzt mal zum SV Elversberg mit Cisnik Aslani. Den wird Elversberg auch nicht halten können. Aber der kam halt voriges Jahr, hatte wenig Spielpraxis. Ihm ist vertraut worden, hat dort ins Konzept gepasst. Und 18 Tore in der zweiten Liga und 8 Vorlagen musst du erstmal machen. Das sollte dann eben der Weg von Dynamo sein. Klar musst du dann im Sommer 26 dir wieder Ersatz suchen. Du hast erstmal einen, der dich über eine Saison mittragen kann. Slani ist für mich so ein Beispiel, dass das funktionieren kann. Und das kann und wird und muss vielleicht auch ein Weg von Dynamo sein, sich um solche Spieler zu bemühen. Und ich habe in den Podcast mit Thomas Brendel reingehört und er hat gesagt, wir müssen kreativer sein. Und genau darauf kommt es an, eben Spielertypen zu finden, wo nicht jeder Zweitligist hinterher ist, sondern wo du als Scout, als Kaderplaner, als Trainer, als Sportgeschäftsführer irgendwas siehst und er es dann auch bringt. Siehe Jonas Sterner zum Beispiel.
Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass die Erwartungen in diesem ersten Zweitliga-Jahr jetzt auch nicht gleich wieder ins Unermessliche gehen sollten. Ich meine, nach oben gibt es kein Limit. Limit wäre Platz 1. Klar kann Dynamo gerne so weit oben mitspielen, aber am Ende geht es doch einfach darum, in dem ersten Jahr die Klasse zu halten und das idealerweise ohne Relegation und wenn es noch besser läuft, nicht erst am letzten Spieltag. Und viel mehr
sollte man erstmal zumindest nicht erwarten. Insofern, ich beziehe das auf die Laien. Na klar, sind Leihspieler immer das Problem, dass man am Saisonende sich wieder von ihnen trennen muss oder sie zurückgehen. Aber es hilft, um in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Und Stefan Kutschke hat es so schön bei der Aufstiegsfeier beschrieben. Jetzt 2, 3, 4 Jahre wirklich mal etablieren und dann weiter gucken. Nicht schon wieder den dritten vom zweiten oder vom ersten Schritt zu machen. Darauf wird es im nächsten Jahr ankommen. Und das haben wir auch in den letzten Wochen schon mehrfach gebetsmühlenartig gesagt. Es wird diese 3-4-0-1 Spiele geben und vermutlich, auch wenn wir es uns alle anders wünschen und vorstellen, wird auch das eine oder andere Heimspiel mehr verloren werden, und weil die Gegner einfach abgezockter sind. Und da kommt es einfach darauf an, die Ruhe zu bewahren und am Ende halt die Klasse zu halten. Und um viel mehr geht es doch, glaube ich, in dem ersten Jahr auch nicht.
Das finde ich nämlich wichtig, dass man alle jetzt schon sensibilisiert. Es waren 3 Spielzeiten in der dritten Liga, aber du hast in diesen 3 Spielzeiten, auch wenn 2 davon nicht so wie gewünscht ausgegangen sind, natürlich immer mehr Spiele gewonnen als verloren und hast viele Siege feiern können. Das wird sich nach Lage der Dinge wohl jetzt ändern, und du musst die Leute schon sensibilisieren, dass auch mal die ein oder andere kleine Krise dazu kommen kann und dass man dann auch Geduld haben muss und Vertrauen haben muss zu den Menschen, die man jetzt so abfeiert. Ich glaube, um die Zuschauerzahlen, um die Euphorie müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. In Dresden schon gleich gar nicht, ich habe nochmal nachgeguckt. 28.991 Fans im Schnitt in den 19 Heimspielen. Eine aufgestellte historische Bestmarke für einen Drittligisten. Auch Dynamo hat damit seinen Zuschauerrekord nochmals gebrochen. Man hatte mehr Zuschauer als 9 Teams in der zweiten Liga und sogar 6 Teams in der Bundesliga. Ein absoluter Wahnsinn. Also auf die Fans ist Verlass. Das einzig Negative: auf der Schiene kann man nicht viel mehr Geld generieren. Es sei denn, man hebt ein bisschen die Preise an.
Lass mich den einen Gedanken noch anfügen, Jens. Du hast Krise gesagt, dass es die eine oder andere Krise mehr gibt. Du meinst natürlich die eine oder andere Serie von 2 oder 3 Niederlagen am Stück. Aber das ist eben dann keine Krise in der zweiten Liga. Das ist dann ein Stück weit auch Normalität. Und das in der dritten Liga ist das eine Krise. Wenn eine Mannschaft wie Dynamo Dresden 3 Spiele in Folge verliert, dann hast du in der dritten Liga eine echte Krise. In der zweiten Liga wird das passieren. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das ist dann keine Krise, es ist dann der Lauf der Dinge. Viel wichtiger ist halt einfach auch die Entwicklung der Mannschaft und wie diese Niederlagen zustande kommen, wenn es denn 3 in Folge werden.
Ja, und dann sollten sich vielleicht alle auch nochmal die Worte von Stefan Kutschke zu dieser Aufstiegsfeier ins Gedächtnis rufen, dass genau diesen Zusammenhalt eben dann auch braucht. Im Erfolg kann jeder der Mannschaft zujubeln. Aber dann, wenn es so kommen sollte, dann bist du als Fan eben auch gefragt, deine Finger an der Tastatur mal ruhig zu lassen bei Facebook oder Instagram. Mal die 2 Finger aus dem Mund rausnehmen und nicht pfeifen bei einem Spielstand, sondern da weiter anfeuern, weiter Gas geben. Und das spüren dann nämlich die Leute auf dem Rasen auch ganz, ganz deutlich.
Ausblick. Was glaubt ihr, was kommt für die nächste Spielzeit? Das ist jetzt wirklich der Blick in die Glaskugel für Dynamo Dresden. Wir sind gespannt auf die Sommertransfers. Wir sind gespannt, ob das Gebilde wirklich so stark bleiben kann als Einheit, als Team. Und wie die Mannschaft dann in der zweiten Liga performt, weil, machen wir uns klar, das hat uns ja Thomas Brendel auch gesagt, der Qualitätsunterschied zwischen zweiter und dritter Liga, der ist schon da. Und wir werden natürlich auch in den Heimspielen wieder ganz schön mit den Ohren schlackern, wenn wir sehen, was da auch für Qualität von anderen Teams hier nach Dresden kommt.
Ja, und das im Wissen, dass in den letzten beiden Jahren von den 6 Aufsteigern sind 4 wieder abgestiegen. Mhm. Ja, also nur Elversberg hat sich gerettet voriges Jahr und dieses Jahr Preußen-Münster. Alle anderen sind wieder nach unten gegangen. Und in dem Wissen zählt für mich nur der Klassenhalt, und gehe ich nicht ganz mit Tino mit. Und wenn es am 34. Spieltag in der 96. Minute gelingt, auf Platz 15 zu rutschen oder auf Platz 15 zu bleiben, alles zwischen Platz 10 und 15 nehme ich sehr gerne mit. Natürlich auch höher, aber ich sage, es geht nur um Klassenerhalt in der kommenden Saison.
Alles, was auch nur ansatzweise in Richtung eines Saisonstarts wie den man vor 4 Jahren als Aufsteiger in der 2. Liga erlebt hat, wo man nach, ich glaube, 4 Spielen waren es dann 10 Punkte hatte, also so viel müssen es gar nicht sein, aber rein atmosphärisch, rein spielerisch, wenn ich die Mannschaft so schnell finden kann, könnte, das fände ich sehr gut. Und dann muss aber auch das Wissen eben da sein, dass, wie Navo das gerade angedeutet hat, eine Saison super lang ist, ne? Also dass es da wohl Phasen geben kann, wo es gut läuft, Phasen, wo es schlecht läuft, und dass das aber einfach auch ein Prozess ist, ne? Also das, was Thomas Damm in diesem Jahr immer gesagt hat, wenn es positiv ist, es ist trotzdem nur ein Teil des Prozesses, ist es im nächsten Jahr vermutlich eher so, dass er das im Negativen sagen wird, das ist ein Teil des Prozesses und auch das muss man in Dresden akzeptieren, lernen. Und ich glaube, die Basis dafür ist geschaffen, eben auch weil die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft aus meiner Sicht so gut ist wie schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es in den 8 Jahren, und jetzt muss man aufpassen, dass man aufgrund des Aufstiegs zusätzlich in Superlative steigert, aber ich glaube, in den 8 Jahren, wo ich es den Verein betreue, kann ich mich nicht daran erinnern, dass der Schulterschluss so eng war.
Tino, willst du aus Serbien noch was ergänzen?
Ich habe ja zu dem Punkt noch gar nichts gesagt, aber ich habe gelernt und ich werde natürlich keine Prognose, in keinster Weise irgendwas prognostizieren für die neue Saison, was Dynamo betrifft. Ich sage nur eins, ich freue mich total auf die neue Saison. Ich freue mich, dass Dynamo aufgestiegen ist und ich freue mich auch, und das sage ich ganz ehrlich, für mich und für uns als Journalisten, weil das ist nach 3 Jahren dritter Liga endlich wieder mal was Neues, eine Veränderung, und ich glaube, da ist es kein Geheimnis, dass man auch als Journalist lieber in ein großes Stadion fährt zum vermeintlich namhaften Gegner als immer nur Drittliga. Ja, das ist halt eine Nummer kleiner, ohne da jemanden abwerten zu wollen. Und insofern freue ich mich einfach, dass es dann am 1. August-Wochenende mit der neuen Saison wieder losgeht.
Ach, Naro, es war auch in dem einen oder anderen Drittliga-Stadion schön, oder?
Mit unter gutes Essen.
Ich wollte, dass du den Satz vollständigst.
Wir fahren ja wieder nach Bielefeld. Da war ja das Essen gut. Und ich kann ja auch sagen, dass es in Kiel immer eine wunderbare Verpflegung gab. Da gab es immer Holsteiner Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen.
Siehst du, weiß ich doch.
Ich kann mich auch daran erinnern, Thomas, dass du die Currywurst in Bochum sehr gefeiert hast.
Ja, sehr schön.
Ich hoffe, die Maschine gibt's wieder. Currywurst-Zerkleinerungsmaschine, den Häcksler nenne ich es jetzt mal. Genau. Die hat mir immer sehr gut gefallen. Und die Currywurst ist wirklich ausgezeichnet im Presseraum vom VfL Bochum. Und wir sehen ja auch alte Bekannte wieder, oder? Mit Ralf Becker jetzt als Sportdirektor in Hannover.
Ja, den werde ich mal anrufen, dass es dann zumindest eine 2. Bundesliga-Verpflegung für die Presse gibt, oder, Jens?
Ja, stimmt, stimmt.
In der 3. Liga gab es nichts.
Nee. Und Schlussfrage von mir, passt jetzt irgendwie auch zusammen, Anfang und Ende. Also Ende sehen wir ja in der 2. Liga, Alexander Ende in Münster. Sehen wir auch Anfang in der 2. Liga in der kommenden Saison?
Am Anfang glaube ich es fast nicht, weil wir, wie Posten sind noch frei, der in Schalke, ne?
Der in Schalke, möglicherweise der in Magdeburg, der in Hannover.
Der in Magdeburg. Und dann, genau, es sind die auch, und Ralf Beck aus dem Hannover, ja, dann sehen wir mal bis Anfang wieder.
Aber da soll ja Christian Titz hin.
Vielleicht geht der nach Gelsenkirchen. Nachdem Lukas Kwasniak gesagt hat, da muss ich erstmal eine Jahr Pause machen, ist das ja, aber das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass, obwohl Ralf Becker und Markus Anfang waren ja am Ende auch nicht mehr so dicke Tinte in Dresden, aber vielleicht schielt er da drauf, keine Ahnung. Bleibt auch in dem Sinne spannend.
Ich kann nichts dazu sagen. Ich bin jetzt 10 Tage hier auf Pilgerreise und höre gerade ganz neue Transferneuigkeiten. Das wusste ich alles gar nicht, dass Ralf Becker in Hannover ist und Alexander Ende in Münster. Und wenn man den nochmal nachfragt, könnte man noch 3, 4 Transfers mehr nennen. Insofern bin ich aber Tatsache auch gespannt. Ich denke aber, Markus Anfang wird einen Job kriegen. Und wenn er nicht am Saisonanfang einen gleich hat, wird es irgendwann bis Herbst dauern. Und irgendwann springt er auf dieses Zweitliga-Karussell wieder auf.
Ich schließe mich Tino da an, werde mich aber hüten, zu den Personalien Markus Anfang und Ralf Becker Breaking News zu verkünden. Das hat in Dresden nicht immer so gut funktioniert.
Wo geht's denn zunächst hin in Sachen Motorsport, Lukas? Was ist denn die nächste Destination?
Oh, Zandvoort in Holland. Küste. Sehr schön.
Ja, Den Haag ist das, ne?
Ein Stück nördlicher, ja.
Auch kulinarisch sicherlich nicht ganz schlecht. Also kann man auch mal schön Fritten essen und ist, glaube ich, gut, oder?
Wenn man Gluten verträgt, ist das alles sehr gut möglich. Wenn man glutenintolerant ist, ist das ein bisschen schwierig, aber immer noch besser als in Deutschland. Aber sei dir sicher, ich werde in Holland genug leckeres Essen finden. Keine Sorge.
Naro, Sommerurlaub 2025?
Ja, da steht an.
Wo geht's hin?
Also wir machen unsere lange geplante Ostsee-Rundfahrt mit der AIDA von Warnemünde nach Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm und wieder zurück nach Warnemünde. Einmal Schiff im Jahr muss sein.
Ich habe ja gehört, die Dynamo-Profis haben ja vornehmlich Griechenland so ein bisschen als Reiseziel ausgerufen. Der Thomas Stamm, das hatten wir letzte Woche schon, ist mit einem kleinen Minibus unterwegs Richtung Süden. Genaues Ziel unbekannt, ist auch okay so. Und Tino, du bist jetzt in Serbien und bist dann nochmal wo?
Genau, Jens, frag mich nach meiner nächsten Destination. Da würde ich sagen, an dem Tag, also wenn ihr alle den Podcast hört, ist es noch ein Tag vor Belgrad. Okay. Dann stehen die letzten 20 Kilometer bevor ich die Hauptstadt Serbiens erreiche. Und dann gucke ich mal, wohin mich die Füße noch tragen in diesem Jahr. Nee, der Sommerurlaub wird in Südtirol stattfinden, Jens. Herrlich. Und da hoffe ich jetzt, dass du mich zum ersten Mal in dieser Podcast-Folge und auch in den, wenn ich die letzten 20 oder 50 nehme, mal feierst und ernsthaft feierst. Weil Südtirol, da spreche ich dir doch aus dem Herzen, oder?
Aus vollem Herzen. Aus vollem Herzen. Ich bin bekennender Südtirol-Fan.
Und können wir den Podcast damit, können wir die Saison damit beenden? Du kannst noch kurz sagen, wo du Sommerurlaub machst. Du warst gerade erst weg oder hast du schon wieder Urlaub?
Das war eine halbe Woche, die ich weg war. Das ist für dich der Sommerurlaub. Okay, danke. Danke, Tino, danke.
Habe ich jetzt wieder alles zunichte gemacht?
Na, nee, das passt schon. Männer, das hat großen, großen Spaß gemacht mit euch. Und ich glaube, heute war die Runde auch wesentlich positiver und optimistischer.
Verraten hat er nichts, Tino, ne? Ja, das ist die Unbreit-Taktik. Ich bin immer der Politiker, ich werde hier immer abgestempelt, aber der Kollege Umbreit macht das nicht anders. Da wird die Frage einfach ausgesessen. Das ist die Umbreit-Taktik.
Der Markus Lanz des Podcasts.
Nee. Ich kann, du, Roadtrip Italien. Also von daher, wisst ihr Bescheid. Lukas, wo bist denn du eigentlich im Sommerurlaub?
Tatsächlich ist Sanford mein Sommerurlaub. Ich hatte dieses Jahr schon Italien-Rundreise. Also das, was du dir vornimmst, habe ich schon gemacht. Und Sanford ist jetzt der zweite Stop. Mal gucken, ob es dann in Richtung Herbst noch mal was gibt. Aber Sommerurlaub jetzt quasi.
Sehr gut. In zwei Wochen. Dafür viel Spaß. So, Männer, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit. Uns allen eine schöne Sommerpause. Und ich glaube, wir werden in der Runde auch wieder zusammenkommen.
Beim nächsten Aufstieg.
Naja, so lange müssen wir jetzt nicht warten.
2028.
Oh. Ich hoffe, wie gesagt, über die dritte Liga müssen wir jetzt nicht mehr so oft hier in dieser Runde reden. Also, Lukas Böhme schreibt für die Kollegen unter anderem vom Kicker und von dpa über Dynamo Dresden. Lukas, vielen, vielen Dank.
Danke sehr, bis bald.
Und Thomas Nahndorf, Dresdner Morgenpost, Tag 24. Auch in der kommenden Saison schreibend über den Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden.
Jawohl, zum Glück. Ich wünsche euch alle eine schöne Zeit. Tino, gutes Wandern, ab und zu mal ins Slivovitz mit einwerfen zwischendurch zur Mückenabwehr und schöne Zeit euch allen und vielen Dank.
Tino, das war's. Und das war's auch mit uns, oder? Also das ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause gewesen. Nicht, dass ihr dann nächste Woche vergeblich wartet, wie auf das Match aus der Dating-App oder das versprochene Paket vom Versandhaushandel oder wie Menschen südlich von Halle auf Europacup-Spiele in der nächsten Saison. Uns wird's jetzt dann erstmal nicht geben im Juni 2-3 Wochen. Und dann sind wir aber mit dem Trainingsauftakt von Dynamo Dresden gewohnt zurück. Es sei denn, der Kollege Meier verläuft sich noch auf dem Weg nach Belgrad.
Nee, das sage ich mal so, da habe ich ja genügend Zeit, selbst wenn ich vom rechten Weg abkomme, pünktlich zu unserem Saisonstart wieder da zu sein. Nee, wir machen das jetzt so einfach. Thomas Stamm hat es ja gesagt, ne, nach einer guten Saison muss man einfach dann auch mal die Akkus aufladen, muss man mal rausgehen. Ich werde es so machen wie er. Ich werde ein bisschen der Sonne entgegenlaufen. Hier scheint sie nämlich. Und ich glaube, du wirst ja auch ein paar Tage Urlaub machen.
Ja, so nach Pfingsten bin ich dann auch mal weg und versuche mir neue Ideen und vor allem neue Energie zu sammeln. Ihr habt noch mal kurz geguckt, weil du bist ja dann in Belgrad. Diese Festung wird wirklich fett empfohlen. Also auf die Festung musst du auf jeden Fall hoch, die ich dir ja schon neulich erzählt habe. Dann der Dom des Heiligen Sava und Skadarlia. Das ist das Bohemviertel, ein charmantes Viertel mit Kopfsteinpflasterstraßen, traditionellen Restaurants und lebendiger Straßenkunst. Auch das wird empfohlen.
Ja, der Dom des Heiligen Sava ist unser Ziel in diesem Jahr. Mein Mitpilger, der Uli, ist ja praktisch seit Jahren auf dem Jerusalem Way unterwegs. Mhm. Und es knüpft dann immer im Folgejahr an der Stelle an, wo er aufgehört hat. Und in diesem Jahr ist das Ziel der Dom in Belgrad und dort geht's dann für ihn nächstes Jahr weiter. Und frag mich jetzt nicht, ob ich da auch wieder mitlaufe. Jens, Schritt für Schritt, jetzt kommen wir erstmal in Belgrad an und dann ist Sommerpause.
Läufst du denn nächstes Jahr dann auch dort wieder mit?
Ich lasse das einfach so stehen.
Ich wünsche dir eine schöne Sommerpause. Finde die Wörter wieder. Ich hoffe, du bist dann redselig, wenn wir uns wieder treffen und wieder hören. Ende Juni sind wir zurück mit Schwarz-Gelb der Dynamo-Podcast. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, der Podcast gefällt uns richtig gut, könnt ihr uns auch Gutes tun. Wir sagen es jetzt nicht jede Folge,
Aber ich glaube, so kurz vor der Sommerpause kann man es mal sagen. Wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns sehr. Euch auch erstmal eine schöne Sommerpause und dann hören wir uns wieder, wie gesagt, Ende Juni mit Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Dann mit dem frisch gebackenen Zweitligisten Dynamo Dresden. Tino, dir noch eine gute Tour auf dem Weg nach Belgrad, gute Füße. Aber da bin ich mir sicher, dass du die serbische Hauptstadt erreichen wirst.
Und ich kann eins versprechen, ich werde die nächsten 2-3 Etappen nochmal nutzen und mir jetzt schon Gedanken machen, wer meine Aufstiegsfavoriten in der kommenden Saison, in der kommenden Zweitligasaison sind. Weil die Frage wird ja kommen und ich brauche einfach ein neues Sandhausen. In diesem Sinne.
Da bin ich mal gespannt. Also, euch allen eine gute Zeit. Wir hören uns bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Bis bald.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.